Wiener Geschichtskreislerei.
Summer Special. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Walter, nächste Folge unserer kurzen Sommer-Specials, oder? Wo Wien badet. Wo werden wir denn heute hingehen?
Na, heute geht's ins Stadionbad.
Super. Stadionbad ist etwas, was ich sehr schätze. Eigentlich aus zwei Gründen heute. Einerseits wegen der inzwischen zwei langen Schwimmbecken und andererseits einfach, weil also so viel gelebte Diversität und einfach so viel Spaß zwischen Urwiener Pensionistinnen und Jugendlichen mit unterschiedlichstem Hintergrund. Also mir macht es immer Spaß, im Stadionbad zu sein.
Ja, aber das so lustig war, ist erst ein neueres Phänomen. Also das Stadionbad war immer so ein bisschen so ein Sportzentrum gedacht schon. Also gleich nach dem Ersten Weltkrieg gab es die Überlegung in der Einrichtung eines großen Sportparks. Die Stadt Wien hat sich das ein bisschen auch international angesehen. Es gab also in Deutschland mehrere Vorbilder. Es diente vor allem so der allgemeinen, umfassenden Körperertüchtigung. Also ein Stadion mit einem Bad, mit Laufgelände, mit Schießplätzen, mit allerlei Sporteinrichtungen. So ein Konglomerat wollte man auch in Wien errichten.
Genau, deswegen habe ich die zwei Sportbecken angesprochen, weil in Wien selber hast du ja nur an ganz wenigen Orten, also in der Stadthalle, im Stadionbad und dann im doch sehr teuren Schönbrunnerbad überhaupt die Möglichkeit, in so schönen langen Becken zu schwimmen und vor allem auch ungestört zu schwimmen. Aber wie kommt es eigentlich genau zu diesem Stadionbadbau?
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg gibt es Diskussionen darüber, warum er eigentlich auch den Krieg verloren hat. Also zum Teil wird es zurückgeführt auf mangelnde Körperertüchtigung. Das war auch eine internationale Diskussion. Und es ging auch darum, Krankheiten, die in der Stadt grassiert sind, auch zu bekämpfen.
Also wahrscheinlich die Wiener Krankheit, oder?
Die Wiener Krankheit, die Tuberkulose und auch die englische Krankheit, die Rachitis. Also sowohl der Mangel an Hygiene wie auch der Mangel an Licht führte also wirklich zu ganz schlimmen Auswirkungen in der Stadt. Und da setzte die Stadt an und hat vor allem immer auf den Bäderbau gesetzt.
Und das Vorbild waren?
Die Vorbilder fand man vor allem in Deutschland eben vor. Aber es gab natürlich die lange Tradition auch in Wien natürlich der Freibäder. Die Diskussion war aber vor allem in der SDAP vorhanden. Nämlich auf der einen Seite gab es so
die Sozialdemokratische Arbeiterpartei.
Genau, die auch die Stadtregierung gestellt hat. Wie soll einfach dieser Sport sich in der Stadt zukünftig entwickeln? Soll er sich eher so ein Massenphänomen werden, dass alle so viel wie möglich beteiligt sind, dass die Leute sich gesund halten, oder sollte es eher so Spitzensport auch liefern? Da gab es auch durchaus interessante Diskussionen von Seiten der Stadt, weil natürlich Spitzensport war auch immer so ein touristischer Faktor. Soll man da ein Stadion bauen für Fußballereignisse, für die großen Länderspiele, für Leichtathletik-Attraktionen, oder sollte man eigentlich das Geld eher investieren in kleine lokale Einheiten, wo die Menschen sich also relativ niederschwellig engagieren können.
Und was ist da rausgekommen?
Ja, rausgekommen in dem Fall ist eigentlich der Stadionbau. Also am Ende hat sich dann die Stadt eben durchgesetzt, ein großes Stadion hinzustellen. Der Bund wollte das nicht finanzieren. Einzelinitiativen sind vorher gescheitert. Man hat relativ lang auch nach einem Platz gesucht für das Stadion. Also zuerst dachte man an den Fasangarten in Schönbrunn, Kongressgründe in Otterkring, die Jesuitenwiese. Und am Ende hat man dann einfach den Prater eben vorgefunden, weil er einfach freie Fläche war. War auch ein bisschen so ideologisch, weil im Prater haben sich die Klassen auch getroffen, die unterschiedlichen Gruppen, und da wollte man es eher so offen auch halten. Zu diesem Stadion gehörte auch immer die Idee eines Stadionbades. War ja sehr viel kleiner gedacht, als es heute auch aussieht. Ja, und war immer gedacht als Austragungsstätte für Schwimmveranstaltungen.
Aber ging es jetzt um Arbeitersport oder ging es um Profisport?
Ja, das war eben diese ewige Diskussion. Man war sich nicht ganz klar, in welche Richtung es sich entwickeln soll. Auf jeden Fall war es immer wichtig, so ein Gegenmodell zu diesen bürgerlichen Kulturdekadenzen, wie man das ausgedrückt hat, zu bilden. Also gegen diese Rennbahnen, gegen die Wirtshäuser, gegen die Kinos. Es sollte also wirklich so eine proletarische, sozialistische Festkultur in Verbindung mit einer Körperkultur entstehen. Die Protagonisten waren vor allem zum Beispiel auch Julius Deutsch. Der war ganz stark hinter diesen Sportarten, aber auch der Julius Tandler. Der Julius Deutsch eher so aus militärischen Gründen, also war auch der Chef vom Schutzbund.
Ja.
Unter seiner Ägide wurden ja auch die Arbeitersportvereine 27 zusammengelegt mit dem Schutzbund. Der Julius Tandler kam eher aus diesem medizinisch-hygienischen Bereich. Also der wollte halt wirklich haben, dass so Proletarier gesund leben. Zitat, die Rasenplätze ersparen die Tuberkulose-Heilstätten, die Sportplätze mindern die Zahl der Insassen, der Trinkerheilstätten und Gefangenenhäuser. Also für den war das wirklich so ein gesamtes Reformpaket.
Und ich nehme an, für den taugt der professionelle Sport aber jetzt nicht dafür.
Nein, für den war das eher abschreckend. Also er meinte, also das dient ja eher dazu, dass man zuschaut und sich nicht selber engagiert. Der Julius Deutsch hingegen wollte eine starke proletarische Eliteeinheit. Er wollte wirklich so Leute haben, die kämpfen können, die laufen können, die sich auch körperlich engagieren und sich fit einbringen.
Das ist dann wahrscheinlich nach 1927, nach dem Justizpalastbrand und der Verschärfung der Konflikte in der Ersten Republik noch schlagender worden.
Aber aus zweierlei Hinsichten. Das war besonders interessant. Auf der einen Seite wollte man die Proletarier wehrtüchtig erhalten, dass sie sich noch besser verteidigen können. Auf der anderen Seite war 27 auch ein Problem mit der Disziplinierung der Arbeiterinnenmassen. Also 27, der Justizpalastbrand hat auch gezeigt, dass der Schutzbund und die SDAP einfach die Arbeiter zum Teil nicht unter Kontrolle hatten. Also die waren aus ihrer Hinsicht so anarchistisch, die haben die Eigeninitiative ergriffen nach diesem Skandalurteil. Ja, und es diente also dazu auch, dass sie praktisch in militärische Einheiten eingegliedert werden können und eigentlich wiederum auf den Befehl von oben warten, bis sie den Einsatzbefehl geben.
Hat sich das dann irgendwie in den Strukturen auch niedergeschlagen?
Ja, die Vereine wurden eigentlich zunehmend militarisiert. Sie wurden strenger diszipliniert. Sie wurden sowohl gegen linke wie auch gegen rechte Strömungen stärker abgeschirmt. Es war immer so ein bisschen natürlich auch dieses Vertreterprinzip der Parteiführung. Also man wollte keine Eigeninitiative, man hat es auch gar nicht den Menschen zugetraut, zum Teil also sie sind zu unorganisiert oder vielleicht auch einfach auch zu blöd. Das musste die Parteiführung klären und dementsprechend war eine Militarisierung und Disziplinierung dieses Arbeiterinnensports Ziel. Ein Resultat war natürlich dann dieses Schwimmbecken unter anderem im Stadionbad. Es war also nicht so ein Freigelände wie in der Lobau, wo man sich so traf, gesellschaftlich Zusammenkünfte vornahm, lockeres Miteinander, sondern es diente wirklich auch so Leistung abzuliefern und darum auch ein Sprungbrett auf 10 Meter Höhe und gleichzeitig auch dieses Sportbecken. Politisch gesehen hat sich aber so die Idee der Stählung des Arbeiterkörpers nicht durchgesetzt. Also am Ende blieb es eigentlich gut wienerisch ein schöner Vergnügungsort und ein Ort der Erholung, obwohl es dort politische Kämpfe gab. Also 1932 zum Beispiel gibt es Auseinandersetzungen zwischen national orientierten Sportverbänden und der HAKOA, also dem jüdischen Sportverein, 1932 bei einem Wasserballspiel. Es kommt zu ganz schlimmen antisemitischen Ausschreitungen. Die HAKOA hat sich das aber auch nicht gefallen lassen. Die haben sich auch durchaus gewehrt und es kommt ja zur Schlägerei. Also wie gesagt, es ist ein heiß umkämpfter Ort auch.
Also dann kommt es ja auch zum Bau quasi des Stadions und des Stadionbads und ich nehme an, wir sind ja da Ende der 20er Jahre, da spielt die große Arbeiterolympiade, die es ja in Wien in der Zwischenkriegszeit gegeben hat, eine Rolle.
Die Arbeiterolympiade gibt die Initialzündung für den Bau des Stadions und des Bads. Das ist die zweite Arbeiterolympiade, soll in Wien abgehalten werden. Das ist ein Beschluss des vierten Kongresses der Sportinternationale, also der sozialistischen Organisation, also im Gegensatz zur kommunistischen Sportvereinigung. Man versucht hier also wirklich wieder Präsenz zu zeigen. 1931 soll die Stadt gefüllt sein mit Arbeiterinnen-Sportlern aus aller Welt. Und man will sich als moderne, neue Stadt zeigen, die natürlich auch als Tourismusmagnet geht. Das war natürlich auch durchaus auch ein, also es ist natürlich ein Wirtschaftsfaktor, so viele Menschen in die Stadt zu bringen und sie zu bewirten und natürlich auch Hotels zur Verfügung zu stellen. 1931 wird eben dieses Bad dann fertiggestellt, rechtzeitig für die Arbeiterolympiade. Der Architekt Otto Ernst Schweitzer baut Schwimmbecken, Sprungbecken, Umkleidekabine. Ist aber alles sehr viel kleiner als das heutige Stadionbad.
Und das heutige Stadionbad, weil ich habe jetzt auch nachgedacht quasi um das Gebilde rund um die Becken, das schaut ja ein bisschen so aus, als ob da Leute auch zuschauen könnten. Ist das neuer oder ist das von da noch?
Das ist neu. Es gab früher so eine Tribüne, eine Stehtribüne und eine Sitztribüne, aber wirklich groß ausgebaut wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bad wurde ja während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigt und musste neu gebaut werden. Auch wiederum so ähnlich ein bisschen wie auch das Gänsehäufel. Innerhalb kürzester Zeit errichtet die Stadt neue Bäder nach dem Krieg. Also man sieht, es ist wirklich ganz im Zentrum ihrer Überlegungen. Ja, und Anfang der 50er Jahre kann durch einen kurzen provisorischen Betrieb eigentlich das Bad wieder in Betrieb genommen werden. Das Bad wird dann wirklich zu dem Freisportbadbecken Wiens. Also es finden dort Wettbewerbe statt, Turmspringen, Wasserball, alle anderen möglichen Wassersportarten. Man bewirbt sich sogar später nochmal für die Olympiade. In dem Zusammenhang wird das Bad nochmal weiters ausgebaut. Und so entsteht eigentlich dieses sehr große Badegebiet und Badekomplex, wie wir ihn heute eigentlich kennen.
Mit den Sprungtürmen, mit den 50-Meter-Becken, mit der Wettkampftauglichkeit quasi. aber natürlich auch mit der Bewirtung und den Pommes mit Ketchup, oder?
Darf in keinem Bad fehlen, also ein Bad ohne Ketchup und Limonade ist natürlich undenkbar, auch natürlich einen guten Eisständen.
Ja, und so ist, glaube ich, heute das Stadionbad schon eines der beliebtesten Bäder in Wien, oder?
Ja, eindeutig. Also früher hat es immer oft die blaue Fahne auch dort gegeben, das heißt, das Bad war geschlossen. Und jetzt mit der neuen Verkehrsanbindung, mit der U2, ist es natürlich das Bad noch viel besser zum Erreichen.
Ja, dann hätte ich gesagt, Walter, springen wir gleich in die U2 und schauen uns das Bad einfach heute an miteinander.
Sehr gerne, vor allem gleich ins Wellenbad hinein.
Wellenbad, das ist natürlich immer die große Action. Ja, damit verabschieden wir uns von euch. Wir sagen es gleich, die nächsten Male wird es noch abenteuerlicher bei der Serie Wo Wien badet. Bis später im Stadionbad, St. Andreas und
Walter.